Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Obwohl wir uns gerade so ein bisschen in der Twilight Zone befinden. So, die Finals sind durch, Draft und Free Agency klopfen so langsam ein bisschen an. Und trotzdem passieren natürlich schon Dinge. Es gibt Dinge, die schon passiert sind. Es gibt neue Coaches, die unterschrieben haben. Es gibt Entscheidungen zugunsten neuer Coaches. Es gibt auch Dinge, die vielleicht passieren. Und entsprechend geht uns der Gesprächsstoff natürlich niemals aus. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der kurz vor dem Draft auf keinen Fall ungestriegelte.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, du hast ja gestern die Freude gehabt, mit Torben Adler zu sprechen über den Draft und nachdem der Draft ja ansteht. Hast du jetzt neue Erkenntnisse? Fühlst du dich bereit?
Ja, ja. Ich hatte davor ja quasi fast gar keine Erkenntnisse und jetzt habe ich schon welche. Also ich würde schon sagen, da hat sich ein bisschen was verändert. Gleichzeitig habe ich immer noch das Gefühl, dass eigentlich, also gerade aufgrund der Situation, dass du halt allein oben im Draft ein paar Teams hast, wo es ganz gut sein kann, dass die halt ihren Pick gar nicht unbedingt behalten, dass man trotzdem noch so ein bisschen durch den Dunst wabert und nicht so genau weiß, was jetzt letztendlich passieren wird in den kommenden Tagen. Aber zumindest habe ich jetzt ein bisschen mehr Ahnung, was die Spieler angeht. Und das ist ja schon mal ein großer Unterschied zu den Tagen davor.
Ja. Das ist sehr gut. Ich muss noch reinhören. Tatsächlich muss ich gestehen, ich bin noch nicht dazugekommen, werde es aber noch tun. Nur ganz kurz, wie siehst du jetzt den Draft, nachdem Torben dir so ein bisschen Insights gegeben hat? Ist es wirklich so bodenlos, wie man gedacht hat, oder ist es dann doch am Ende etwas besser?
Ich würde sagen, einen gewissen Boden gibt, aber es gibt nicht unbedingt die ganz hohen Decken, die mit Stuck verziert sind.
Ah, okay.
Also, es gibt schon auf jeden Fall ein paar interessante Spieler, aber es ist jetzt nicht so, dass du reingehst und denkst so, der und der, die werden irgendwie mit Sicherheit Stars werden oder so. Oder da ist genau der Weg erkennbar für 10 All-Star-Teilnahmen.
Bei Jokic damals zum Beispiel.
Ja, gut. Ne, absolut. Das ist natürlich der klassische Fall.
Ja, genau. Das ist halt immer so ist im Draft. Ja.
Es wird sicherlich ein, zwei Leute geben, die dann auch die Erwartungen komplett übertreffen. Aber so an der Spitze ist es halt einfach ein bisschen schwerer durchschaubar, beziehungsweise man braucht teilweise ein bisschen mehr Fantasie, als man das in manchen anderen Jahren hatte, wo man zumindest schon mal ziemlich sicher war, so die an eins geht jemand weg, der ziemlich sicher ein primärer Spieler eines Teams werden kann. Das hast du hier jetzt halt einfach nicht in der Form.
Okay. Und die Bulls werden natürlich den nächsten Franchise-Star trotzdem entdecken und draften, richtig?
Wenn sie den Pick nicht für Geld abgeben.
kann auch sein. Sie haben jetzt Josh Giddey.
Eben, sie brauchen jetzt eigentlich keine Spieler mehr, weil sie haben ja schon.
Ja, doch, einen brauchen sie noch, weil einen muss ja Josh Giddey bedienen.
Ja, ich hoffe, dass die Bulls Zach Edey draften, um dann Nikola Vucevic abzugeben. Weil Zach Edey, guckt ihr von dem einfach mal Videos an. Da hat mich Torben gestern dazu inspiriert, dass ich mir dann tatsächlich von dem ein bisschen was angeguckt habe. Also der ist auch der ist halt über die letzten Jahre der dominante College-Spieler gewesen. Der ist 2,25 oder sowas in der Art groß. So ein bisschen.
Kleiner Wemby.
Ja, eher. Also der Spieler, mit dem er ursprünglich mal verglichen wurde, war Boban Marjanovic, weil es so ein bisschen wie ein Gimmick wirkte. Aber das ist eigentlich unfair ihm gegenüber. Also ich habe jetzt vorhin auch von Jonathan Givony den Vergleich gehört, was wäre, wenn Jonas Valanciunas nochmal zwei Köpfe größer wäre. Und Jonas Valanciunas ist ja durchaus ein guter, produktiver Spieler.
Ja.
Und Edey ist das auch. Der ist definitiv zu langsam, um jetzt irgendwie in Space zu verteidigen. So, die Limitation ist schon da, aber ansonsten geiler Typ. Also guck dir von dem mal Material. Er wird so Mitte der Teens wird er in den meisten Mocks gelistet, aber Seas auch könnte auch schon an 9 weggehen. Die Bulls sind ja an 11, ne?
Also, an 11, ja.
Wer weiß. Vielleicht ist er da noch da.
Ja, interessant. Ich bin ja. Oder sind die Bulls an 13? Ich bin mir gar nicht sicher.
Siehst du, wenn du das nicht mal weißt, dann kannst du nicht erwarten, dass ich es weiß. Aber ich meine, ich hätte gelesen, es wäre 11.
Ja, kann gut sein. Nee, ich glaube, es ist 11. 13? Egal.
Weißt du was? Es ist eigentlich ja nicht schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, es ist stimmt, dieses Internet, ne? Aber ich muss ja sagen, während du nachguckst gerade, dann kann ich ja kurz überbrücken, weil ich habe mir ja, nachdem sie jetzt Giddey geholt haben, Playmaker und so,
11, siehst du? Ha, hatte recht, habe ich ja gesagt. Ha.
Ja, ich hatte mir schon so ein bisschen so eine Orientierung Richtung eines Big Man, fände ich jetzt nicht blöd, nur, ich weiß nicht, ich habe eher gedacht so an einen mobileren. Ich dachte
oder
so,
jemanden, der werfen kann
nachdem, oder
so.
Oder jemanden, der werfen kann, weil nachdem man ja jetzt schon, nichts gegen Vuce, aber jetzt halt so ein bisschen etwas weniger mobil unterwegs war auf der 5, habe ich gedacht, wäre jetzt vielleicht irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob Zach Edey darauf die Antwort ist, aber natürlich, der ist dafür halt groß.
Nee, ist er nicht.
Ja, also von daher, wir warten einfach mal ab, schauen, was passiert. Vielleicht werden noch irgendwelche Picks getradet, vielleicht, keine Ahnung. Sacramento habe ich ja gelesen, will Zach Edey. Vielleicht nehmen sie Zach und Zach im Doppelpack, weißt du? Traden hoch, dass sie auf jeden Fall Zach Edey bekommen und nehmen dafür noch Zach LaVine und geben Keegan Murray ab. Nein, nicht Sacramento will ihn nicht. Ich glaube, er hat mal vorgespielt. Also, kein Scheiß erzählen, mal weiter, ne?
Vor allem die Kings haben auch 13. Das heißt, ich glaube, an 13 eben. Können ja, sie ihn.
Wenn die Bulls sagen, wir nehmen den Edey, Freunde.
Denkst du, die Bulls fangen jetzt auf einmal an zu taktieren oder was?
Nein,
dann wäre es wirklich eine spezielle Offseason, wenn sie jetzt anfangen würden, ihren Job zu machen.
Ja, nee, ich glaube, taktieren. Sie haben jetzt angefangen zu traden. Schritt 1.
Schritt 2. Punkt, Punkt, Punkt. Schritt 3, Profit.
Ja, so sieht's aus.
Wie die Unterhosenwichtel.
Ja, wie die. So läuft das in Chicago. Ja, wir schauen mal. Der Draft, wie gesagt, ist noch nicht da. Ich bin sehr gespannt. Chicago hat was gemacht. Ich weiß immer noch nicht genau, wohin mit meinen Gedanken und wohin überhaupt. Und ich bin heiß. Wir wollen aber heute über ganz andere Sachen sprechen. Es sind ja ein paar Dinge passiert. J.J. Redick wurde vorgestellt. Kenny Atkinson übernimmt die Cavaliers. Scotty Barnes bekommt eine Verlängerung. Wahrscheinlich, ziemlich sicher. Es gibt diverse Gerüchte. Der schlaue Markus ist vielleicht schon wieder auf dem Weg. Die Kings sind anscheinend aktiv. Also es gibt diverse Sachen zu besprechen. Paul George auch, da werden wir alles tun. Zum Einstieg würde ich sagen, machen wir aber noch mal ein kleines bisschen Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch jetzt schon überlegen, wie kommende Saison so laufen konnte. Und nachdem ja, wir haben letzte Woche schon drauf geschaut, und nachdem seither etwas passiert ist, eine große Geschichte, Alex Caruso ist nicht mehr in Chicago, sondern in Oklahoma City, haben wir uns mal überlegt, wir gucken nochmal auf die Odds und gucken, wie die Buchmacher es mittlerweile so sehen. Und da ist OKC, also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Western Conference, Champion inklusive Playoffs. Da steht OKC momentan an 2, Denver an 1, 4,7er Quote. OKC bekommt von den Bookies eine 5er Quote, die Timberwolves danach eine 5,5er Quote. Die Mavs auch eine 5,5er Quote. Ist das die Hackordnung für dich jetzt im Westen? Passt das so? Weil ich muss sagen, also gefühlt sieht das für mich ganz, ganz solide so aus. Also ich traue OKC am meisten zu und wer weiß, was da noch kommt, dann kann sich das theoretisch sogar noch drehen.
Ja, also das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Ich freunde mich langsam mit der Vorstellung an, dass ich OKC eigentlich als den Favoriten der Conference sehe. Also ich meine, das hängt bei den Nuggets ein bisschen davon ab, was jetzt mit Kentavious Caldwell-Pope passiert, wo ja auch die Berichte so ein bisschen unterschiedlich sind, ob sie ihn halten können oder nicht, weil wenn nicht, dann haben sie eigentlich wahrscheinlich keinen Weg, den zu halten und dann sehe ich bei den den zu ersetzen und dann sehe ich bei den
Wenn sie ihn nicht halten können, haben sie keinen Weg, ihn zu halten.
Weißt du was? Ja. Du hast recht.
Ja, siehst du. Wollte ich auch mal.
Aber das halte ich schon für eine potenziell relativ große Gefahr für die Nuggets. Ja, und dann sehe ich halt OKC, was ich jetzt gerade schon einmal mit jemandem, der eigentlich so ein bisschen rausgefallen ist aus der Rotation, den haben sie jetzt ersetzt durch jemanden, der halt Spiele closen kann, weil der halt da eigentlich ziemlich, ziemlich klar eine gute Rolle erfüllen kann und die auch, also OKC hat halt immer noch alle Möglichkeiten, das Team weiter zu verbessern. Also in Form von ganz vielen Draftpicks, also aber auch in Form von über 30 Millionen Dollar an Cap Space. Also ich sehe sie jetzt gerade noch nicht vor Denver, aber vielleicht in 2 Wochen.
Ja.
Und deswegen ist es jetzt gerade eigentlich eine ganz gute Aussicht für sie, glaube ich, dass sie halt tatsächlich so, also dass man halt jetzt noch eine etwas bessere Quote bekommt, als es dann am Ende sein könnte, weil sie vielleicht demnächst einfach den tiefsten Kader im Westen haben und sie sind jetzt schon auf einem relativ guten Weg dorthin.
Ja, und ich meine, ich glaube, jetzt ist auch der Punkt erreicht, an dem sie halt einfach auch sagen, nicht alle Chips in die Mitte, wobei, wenn sie alle Chips in die Mitte packen, dann wirbelt es einmal die komplette Liga durcheinander, weil sie ja so viele Chips haben. Aber dass sie halt schon merken, also wir brauchen jetzt nicht nochmal irgendwie Zwischenschritt oder so. Wir waren dieses Jahr schon sehr nah dran an den Conference Finals. Wir hatten die beste Bilanz. Und jetzt, wir haben diese Möglichkeiten. Warum nicht ausspielen alles? Und deshalb könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie dann vor Denver stehen demnächst.
Oder kann ich dir noch eine ganz, ganz wilde Spekulation an der Stelle meinerseits dazwischen immer werfen, wenn wir schon über Denver und OKC sprechen? Weil wenn wir jetzt sagen, Denver versucht, ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen, und da hatten wir auch schon öfter mal drüber geredet, dann wäre vielleicht derjenige, den sie opfern müssen, Michael Porter Jr. Wenn du dir jetzt vorstellst, bei OKC steht auf der 4 auf einmal Michael Porter Jr. in einem Team, was multiple Ballhändler, Playmaker um ihn herum hat, wo er in erster Linie dafür gebraucht wird, dass er einfach Würfe trifft und groß ist und Rebounds holt. Findest du das interessant oder eher nicht so?
Finde ich auf jeden Fall interessant. Rebounding bin ich halt mal gespannt, wie sehr er, ob er da jetzt die ganz große Lösung ist. Aber wie du sagst, ja, Länge bringt er auf jeden Fall mit. Also hilft auch am Ring, weil in der Defense hat sich ja auch verbessert. Könnte so, also gerade für seine offensive Rolle könnte das schon irgendwie Sinn ergeben. Jetzt wäre halt die Frage, warum Denver das, also was bekommt Denver zurück? Wen?
Wen ist die Frage? Aber in erster Linie wäre es halt so der Ansatz, wir geben euch einen und kriegen dafür wahrscheinlich 2, 3 Spieler, vielleicht noch einen Pick zurück oder so. Wer das dann im Detail ist, da müsste man dann drüber nachdenken, auch ob man da irgendwie mehr Teams drin braucht und ob Denver überhaupt ein Interesse daran hat, einen direkten Konkurrenten
zu stärken. Das ist halt das Hauptding.
Also das ist auf jeden Fall ein großes, es ging jetzt auch mehr so um die allgemeine Spekulation oder, also weil ich halt schon, wenn das so, ich bin ja schon der Meinung, dass OKC noch ein finales Puzzlestück braucht, aber wenn, so, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so das, also so könnte so ein Puzzlestück aussehen. Wir haben ja über Markkanen auch schon mal gesprochen. Also
Lauri Light so ein bisschen, finde ich, ja. Porter Jr.
Nur halt wahrscheinlich noch ein besserer Shooter tatsächlich.
Ja.
Dafür weniger versiert als Scorer, weil Markkanen kann schon ein bisschen mehr, glaube ich, mit dem Ball in der Hand dann noch anfangen, auch wenn er jetzt auch nicht der ganz große Ballhändler ist, aber weiß ich nicht. Wer finde ich keine uninteressante Kombination. Aber, also wie gesagt, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwer für sie, da ranzukommen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass Denver sich auch überlegt, was dann passiert, wenn in Spiel 7 der Conference Finals Michael Porter Jr. auf einmal 8 Dreier reinschweißt.
Klar.
Und das ist, glaube ich, wirklich
als Team, dass sie sich dann auch vor, wie er das hätte machen können, jetzt gerade in den Conference Semifinals.
Ja, das kann natürlich auch, ja. Das wäre auch mal eine Option gewesen, natürlich.
Wie war das? In 4 von 7 Spielen hat er einstellig gescored, ne?
Also ja.
Das war
ja, irgendwie so, ja.
Nicht seine beste Serie.
Nee. Aber er hat auch schon sehr gute Serien. Von daher, Denver bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der Faktor direkter Gegner dürfte der ganzen Geschichte im Weg stehen. Aber wer weiß, was da so passiert. Das ist ja das Ding. Das ist dieses Jahr, es könnten wilde Dinge geschehen irgendwie.
Ja.
Weil einfach viele Teams irgendwie, ja, weil auch die Playoffs einfach vielleicht nicht wie erwartet gelaufen sind. Nicht im Osten, aber im Westen. Und da ist, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten. Deshalb werden sich auch die Orts wahrscheinlich noch ziemlich intensiv verschieben bis zum Saisonstart und natürlich dann auch im Laufe der Saison. Wenn dann Josh Giddey auf einmal MIP und MVP auf einmal abstaubt und die ganze Liga nur noch mit offenen Mündern nach Chicago guckt und man schon schaut, wie man so eine Haarpracht in Bronze gießen kann als Statue vom United Center.
Du hast auch noch Defensive Player of the Year vergessen, glaube ich.
Selbstverständlich. Und es gibt, genau, und den Dreier-Contest gewinnt er natürlich auch beim All-Star Game, das ist vollkommen klar.
Ja.
Genau, also von daher, wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Für den Moment gilt, gell, Quoten heute, 25. Juni 2024. Alles, was wir hier sagen, wie immer ohne Gewähr. Und jetzt hört noch kurz auf folgenden Hinweis. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zu den handfesten Dingen. JJ Redick ist Coach der Lakers, das ist schon länger klar. Jetzt hat man auch gesprochen, beziehungsweise direkt gesprochen. Und im Prinzip sagen sie ja immer, ich meine, so Vorstellungspressekonferenzen haben ja, der Mehrwert hält sich oft in Grenzen. Aber ich fand jetzt zum Beispiel ganz interessant, was Redick gesagt hat, so über seine Erfahrung, oder also gut, das war der Elefant im Raum, dass er da relativ offensiv damit umgegangen ist, dass er halt einfach absolut null Erfahrung hat in der NBA, weiß jeder. Aber dass er gleichzeitig gesagt hat, dass er halt trotzdem sehr viel Erfahrung mitbringt, 22 Jahre, vor 22 Jahren für Duke gespielt, für Coach K, 15 Jahre in der NBA gespielt und dass er halt einfach auch die letzten 3 Jahre halt genutzt hat, beziehungsweise unbewusst genutzt hat, um sich halt auf diesen Moment vorzubereiten und halt so dieses halt so ein bisschen aufgedröselt hat, dass er auf mehrere Arten das Spiel irgendwie gesehen hat und mit Leuten gesprochen hat, mit Coaches gesprochen hat und so. Und da bin ich jetzt mal irgendwie, ja, es ist ja immer das Ding, wenn du so ein, haben wir auch schon direkt gesagt nach der News, wenn du einen Head Coach anstellst, der noch nicht als Headcoach gearbeitet hat. Und ich meine, Redick hat es ja auch nochmal ganz, das war eine ganz geile Aussage, so mit Augenzwinkern, als es um Dan Hurley ging, ob er da irgendwie so, ob er das jetzt blöd fand und dass er seine Gefühle wären nicht verletzt gewesen, sein Ego auch nicht. Und was hat er gesagt? Dan Hurley is a 2-time National Champion at UConn. I'm a 2-time 55 Swiss League Champion in a 3rd and 4th Grade Division. Like I understood, you know, I understood. So das war eigentlich eine ganz gute Aussage. Aber ja, irgendwie macht schon. Ja, ich bin irgendwie gespannt drauf. Was willst du sonst sagen?
Ja, also ich hoffe einfach nur mal nicht, dass er Steve Jones vom Dunker-Spot auch noch in seinen Coaching-Staff reinholt, weil ich einfach möchte, dass der Podcast weitergeht.
Das ist war doch mal Coach, oder?
Ja, klar. Ja. Deswegen. Also deswegen hat er auch die Perspektive. Also der hat für Memphis und für Brooklyn unter anderem gearbeitet. Und ich möchte aber, dass zumindest dieser Podcast weitergeht, wenn Redick schon seine eigenen Podcasts alle einstampft.
Ja. Ja,
dann, das wäre sonst schon ein großer Verlust. Abgesehen davon fand ich eigentlich auch, habe ich ehrlich gesagt auch erwartet, dass er sich gut verkauft, weil J.J. Redick ist jemand, der halt reden kann, der auch, glaube ich, weiß, was Leute denken, teilweise vielleicht auch, was Leute dann hören wollen und das, glaube ich, halt gut kommunizieren kann. Was ich ganz interessant fand, noch so war, so ein bisschen, was man so gehört hat über seine Vision, auch so seine Vorstellung davon, was für Spieler eigentlich da noch reingehören in dieses Team, und dass er irgendwie so die Vorstellung hat, LeBron mehr Offball zu haben, dass man halt deswegen so ein bisschen mehr auf Shooting geht, auf Playmaking. Gut, das ist natürlich immer gut, aber dass das so eine Prio sein soll und auch, dass er halt irgendwie Wege finden will, Anthony Davis am Ende von Spielen mehr zu involvieren, als das bisher der Fall war. Meiner Meinung nach gehören diese Themen ein bisschen zusammen, weil das ja schon auch in den Playoffs dann teilweise so war, dass du über eine gewisse Zeit eigentlich Sachen teilweise gefunden hast, die funktionieren und so am Ende des Spiels, aber das dann schon irgendwie sehr war, hier LeBron, nimm mal den Ball, mach mal jetzt irgendwas damit, und das halt weniger irgendwie konkrete Plays oder so gelaufen wurden, sondern man das Gefühl, es gibt jetzt einfach nur einen Ansatz und der soll irgendwie funktionieren, als wären wir noch 10 Jahre in der Vergangenheit, wo das ja tatsächlich dann funktioniert hat. Da bin ich mal gespannt, ob er da durchdringt, weil ich mir gleichzeitig auch vorstellen kann, dass andere Coaches über die letzten Jahre auch eine gewisse Vorstellung hatten, dass man das ja ein bisschen ändern könnte und es bisher nicht dazu gekommen ist. Vielleicht kommt da seine Beziehung, die er mit LeBron hat, mit rein, auch wenn LeBron natürlich wirklich nichts mit
haben der ganzen Sache zu tun hat.
Ja.
Also erst ganz am.
Hast du das Video, den Ausschnitt davon gesehen, wo man so im Hintergrund jemanden hört?
Nee.
wo er sagt so, yeah. No, I haven't heard from LeBron. Das wurde geglaubt.
Ja.
So absolut. Wie wir das ja auch glauben.
Das glaubt jeder. LeBron hatte damit nichts zu tun, hat sich ja bewusst rausgelassen, ne? Er wollte ja gar nichts.
Ja.
Ja.
Anthony Davis war mehr.
Ja, war sehr genau, das war das Ding, genau. Haben auch schon gesprochen über die Strategie und so. Also nur mit Davis, mit LeBron nicht, weil.
Ja.
Ja, ja, also ich würde ja, was man bei Redick ja wirklich sagen kann, was man ja auch immer mitbekommen hat, wenn man seine Podcasts gehört hat, also jetzt gar nicht mal unbedingt nur den mit LeBron, sondern auch The Old Man in the Three, dass er schon jemand ist, der sich ja ziemlich viel Gedanken rund um das Spiel macht. Und ich glaube, das ist dann die Frage, wie er es vermitteln kann. Aber dadurch, dass er eben es ja auch im Podcast vermittelt hat, ist natürlich was anderes als Spieler. Ich weiß, aber er ist zumindest gewöhnt, seine Gedanken in Worte zu fassen, so dass sie bei Menschen ankommen. Und halt eben, ist es jetzt nicht plump, geh jetzt raus und spielst Basketball und keine Ahnung, irgendwelche Sachen von vor 10 Jahren, da haben doch damals funktioniert, warum machen wir das nicht jetzt? Und die Fähnchen und so, sondern es ist halt, bei ihm macht das schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch eine innovative Seite vielleicht irgendwie mitbringt. Inwieweit es dann mit den Lakers kompatibel ist, inwieweit es dann auch mit LeBron kompatibel ist, der es ja schon gewohnt ist, auf eine gewisse Art Basketball zu spielen, der sicherlich auch anpassungsfähig ist, weil er halt sehr, sehr gut ist und sehr, sehr klug ist. Muss man halt sehen. Ich meine, Pelinka hat ja auch gesagt, dass sie sehr aggressiv nach Upgrades suchen werden auf dem Trademarkt. Haben wir jetzt 3 First-Rounder. Ja, und wir alle wissen, die First-Rounder der Lakers sind doppelt so viel wert wie jeder andere First-Rounder der Liga. Das ist nämlich einfach so.
Wenn sie ungeschützt sind in so 4 bis 5 Jahren, dann schon. In
50 Jahren, dann kann
man. Nee, 4 bis 5, da meine ich sogar ernst.
Und
in Zukunft hat das Team nicht. Aber vielleicht in der Gegenwart.
Vielleicht in Gegenwart. Wir werden sehen. Er hat natürlich der Zusatz, dass es CBA Grenzen setzen kann, finde ich ganz interessant, weil das ist natürlich dann, bietet dir natürlich eine Exit-Strategie, wenn nichts funktioniert. So, ja, Trae Young war nicht möglich oder was auch immer. Oder DeJounte Murray, mit dem sie ja immer noch in Verbindung gebracht werden.
Na gut, das ist ja eine Realität, die.
Da ist es ja, nee, ist es auch klar.
Zu erkennen ist.
Absolut.
Also, stimmt ja.
Absolut. Also, es ist ja kein Quatsch. Das ist, nee, stimmt. Ja.
Was erwartest du so von den Lakers in der Offseason? Also realistisch betrachtet, was meinst du, was da tatsächlich passieren kann? Glaubst du, es spielt am Ende eine Rolle? Also ist das ein Team, was irgendwie nächste Saison eine gute Rolle spielen kann oder eher nicht?
Es kommt natürlich ein bisschen drauf. Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, über irgendwelche, also alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dann schon noch einen eher Richtung Star zu gehen. Also dritten oder halt zumindest einen Halbstar, einen Ballhändler auf jeden Fall reinzubekommen. Also wie gesagt, diese Murray-Geschichte erkaltet ja nicht. Und wurde jetzt, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich muss es mir notieren, solche Geschichten. Aber dass dieses Interesse wieder aufkommt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da halt versuchen werden, was zu machen, ist die Frage, inwieweit, in welche Richtung Atlanta halt geht, ob sie wirklich Trae Young traden wollen und dann sagen wir halten aber Murray oder ob alles irgendwie möglich ist. Aber was du gesagt hast, dass wenn Reddicks Philosophie ist, LeBron mehr abseits des Balles, mehr Shooting zu haben, dann brauchen sie ja noch einen Ballhändler. D'Angelo Russell hat ja die Player Option, die er ja wahrscheinlich nicht ziehen wird oder wo es bei der sein kann, dass er sie nicht zieht. Das heißt, dann fehlt ihnen der. Es ist vielleicht, und wir wissen ja auch, D'Angelo Russell ist nicht der verlässlichste. Er kann dir mal ein Spiel gewinnen, er kann dir aber auch sehr, sehr gut mal ein Spiel verlieren. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da jemanden suchen werden, bei dem es, ja, der, bei dessen Floor einfach höher ist. So, sagen wir es mal so. Und da, ich weiß da nicht, ob man dann vielleicht mal Richtung, Frage ist immer Cap Space, ob man Richtung so jemand wie Tyus Jones oder sowas dann schaut. Aber ich glaube halt so dieses, dass also im Ballhändler bin ich mir zu 100% sicher, dass kommen wird. Wer auch immer, auf welchem Wege dann auch immer, wie gesagt, die Spieler, die sie zu traden haben, jetzt mal weg von Austin Reeves. Ich weiß auch nicht vielleicht, inwieweit sich Austin Reeves Rolle dann noch verändert. Stichwort Ballhändler, ob da Reddick dann noch mehr Wert drauf legt oder ob ihm da Reddick den Ball noch öfter in die Hand gibt. Versuchen Sie es nochmal bei KCP.
Ja, der
aber also, will zu viel wahrscheinlich. Oder
das
bekommt zu
glaub viel. Glaube ich auch nicht, dass das finanziell möglich ist.
Aber so, ja, oder was, oder hast du irgendwas Bestimmtes im Kopf, bei dem du sagst, okay, das wäre alles andere als eine Überraschung für dich, sollte es passieren?
Ach, nicht so richtig. Ich glaube, also, dass im Prinzip die Spielertypen, die jetzt genannt wurden, dass das schon Sinn macht, wenn sie versuchen, sich da halt irgendwie ein bisschen zu verbessern. Also gerade so in Sachen Two-Way-Player. Deswegen weiß ich halt auch immer nicht, ob das jetzt irgendwie wirklich die Situation für sie ist, dass sie nach Leuten wie Zach LaVine oder Trae Young oder sowas gucken sollten, weil das halt, also klar, die würden offensiv helfen, aber defensiv halt auch nicht.
Murray macht schon mehr Sinn da in dem
Zusammenhang. Murray ist aber auch, also letzte Saison war der defensiv auch ziemlich katastrophal. Der kann natürlich eigentlich schon Defense spielen,
aber San Antonio war schon ziemlich gut, aber
hat aber auch dann Kreuzbandriss gehabt. Und seitdem hat er dieses Level nicht mehr erreicht, wo er da war. Und also ich glaube trotzdem, also das ist jetzt kein Pushover. Das ist jetzt auch kein Spieler wie Russell oder so. Und definitiv hat er auch immer noch defensiv ein höheres Ceiling als jetzt jemand wie Trae Young. Also das ist klar, aber irgendwie so diesem Stopperruf, dem wird er halt auch schon sehr lange nicht mehr gerecht. Und deswegen trotzdem kein uninteressanter Name. Aber irgendwie frage ich mich halt auch, ob nicht eigentlich der Ansatz eher wäre, halt eher auf, also statt einem Star auf zwei, drei gute Rollenspieler zu gehen, die halt verteidigen und ein bisschen Offense spielen können. Aber wie sie das dann zusammenbauen, ob sie dafür jetzt diesmal alle Chips in die Mitte schieben oder nicht, ist auch abzuwarten. Und ich meine, über die letzten Jahre haben sie das ja tatsächlich nicht gemacht. Auch, also sie haben ja nicht alle Picks abgegeben, die man hätte abgeben dürfen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob sie das jetzt machen werden, weil so smart ist es vielleicht auch einfach nicht. Gleichzeitig denke ich irgendwie, dass die letzten beiden Jahre vielleicht, also gerade so, weil sie dann halt jeweils irgendwann gegen Denver spielen mussten, auch ihr Ansehen so ein bisschen unfair nach unten gezogen haben, weil ich eigentlich schon glaube, das ist gegen viele Teams, war das jetzt kein schlechtes, ich sag's mal so, ich glaube, sie wären eigentlich ein besseres Playoff als Regular-Season-Team gewesen mit dem Kader, den sie haben. Sie sind nur halt in beiden Jahren dann auf ein Matchup getroffen, vielleicht auf das einzige Matchup, was halt richtig katastrophal für sie aussah mit Denver. Und vielleicht mit einem etwas besseren Matchup, also beziehungsweise mit einem etwas besseren Pfad in den Playoffs kann das auch schon ein bisschen besser aussehen. Aber deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt aus dieser Situation rausmachen. Ich meine, eigentlich wissen wir auch noch nicht mal, ob LeBron bleibt, ne? Der auch noch entscheiden muss, ob er seine Spieleroption nicht nimmt.
dass er sich rausgehalten hat aus der Coaching-Suche, dass er eigentlich schon im Kopf wo ganz anders ist.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die offizielle, also der Grund, warum sie das so kommunizieren, als hätte er nichts damit zu tun, damit man nicht sagt, er hat sie dazu gebracht und ja. Dann ist er gegangen. Aber ich meine, letztendlich wird es eh darauf hinauslaufen, dass er dort einen neuen Vertrag bekommt. Es ist ja jetzt auch überall so berichtet, dass die Lakers auch bereit sind, ihm alles zu geben, was er haben will, vertraglich.
Ja.
Oder was überhaupt möglich ist, mehr als ein 3-Jahres-Vertrag geht in seinem Alter ja zum Beispiel gar nicht mehr.
Aber ich meine, was du sagst, ich meine, klar, dieses Jahr war ein bisschen blöd, aber letztes Jahr waren sie die Conference Finals, als sie auf Denver getroffen sind und haben Memphis aus dem Weg geräumt und sind dann, glaube ich, ja, ich glaube, was du sagst, dass sie ein besseres Playoff-Team sind als Regular-Season-Team, trifft auf jeden Fall zu. Das Ding ist halt, dass der Westen um sie rum jetzt halt doch schon deutlich ein Stück besser geworden ist. Deswegen, ich meine, du hast ja noch gefragt, was ich jetzt denke, in welche Richtung es gehen kann. Das Ding ist, Teams wie jetzt OKC, vielleicht auch Minnesota. Dallas muss man mal gucken, was da jetzt halt noch möglich ist, inwieweit sich es verschieben kann. Ich meine, die Mavs, da wurde ja auch schon wieder spekuliert, dass sie irgendwie Richtung Jeremy Grant oder so gucken wollen, was da irgendwie möglich ist. Aber gerade so die jüngeren Teams, die werden ja per se immer besser und die Lakers werden zumindest mal älter. Und das sind halt schon an einem Punkt, an dem älter auch bedeuten kann, so dann fehlen am Ende vielleicht doch die paar Prozent. Und da, ja, ich weiß nicht, wie groß das Titelfenster ist. Ich meine, ich selber sag's ja immer wieder, ich bin schon großer Fan von lieber 2-3 smarte Rollenspieler als den dritten Star, der eigentlich gar nicht so richtig reinpasst oder der, bei dem, den du so ein bisschen, ja, der so ein bisschen quadratisch ist, du den aber irgendwie in den Kreis reinpresst, weil es ist ja ein Star so ungefähr. Und deshalb ich meine, am besten hat's funktioniert, als sie sehr gute Rollenspieler rund um LeBron und Davis hatten. Damals in der Bubble. Vielleicht versuchen sie es wieder. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass wenn es Richtung Playoff geht, alle fit sind, das ist natürlich immer der große Zusatz. Aber ich glaube schon, dass es dann eher unangenehm ist, gegen die Lakers zu spielen.
Glaube ich auch, weil sie da dann halt einfach schon nach wie vor ja sehr gutes Top-Level-Talent haben. Ja. Und wenn sie das dann halt hinkriegen, ein bisschen mehr Shooting damit reinzubekommen. Wer weiß, vielleicht werden sie wieder ein ungemütliches Team werden. Vielleicht sorgt Redick auch dafür, dass sie alles dafür opfern, um Sam Hauser zu bekommen. Und dann wird die ganze Offense ausschließlich daraus bestehen, dass dass für Sam Hauser Plays gelaufen werden, um damit Redick endlich mal den Shooter-Typen in den Fokus stellen kann in der NBA. Ja. Vielleicht ist das einfach sein Ansatz dann. Vielleicht aber auch nicht.
Wahrscheinlich. Also Luke Kennard holen sie vielleicht auch noch dazu, so als Backup für Sam Hauser.
Vielleicht, aber Luke Kennard, der will ja immer nicht werfen. Der ist ja zu zögerlich. Ich glaube, du brauchst jemanden wie Hauser, der das Ding dann auch einfach fliegen lässt, um die Vision zu verwirklichen. Der 15 Dreier pro 100 Ballbesitzen nimmt.
Oder J.J. Redick will endlich das Off-Ball-Potenzial des Zach LaVine komplett entfesseln.
Ich glaube nicht.
Und sagt, das ist der Weg. Und dafür geben wir drei First-Rounder ab. Und
Austin Reeves. Anthony Davis
vielleicht. Ja, da betreibt doch wieder der Frack.
Das findest du wieder.
Weißt du, ich bin ja noch irgendwie auf dem realistischen Pfad unterwegs und du schon wieder
kennt man dich.
Kopf in den Wolken und, ne? Mhm.
Bruder Leichtfuß, ne?
Ja, Bruder Leichtfuß, genau. So, das ist deine Rolle hier in dieser Geschichte. Immer. Ja, genau. Nee, wer weiß, was JJ Redick in Zach LaVine sieht, was du vielleicht nicht siehst oder was viele nicht sehen. Man weiß, wir werden es erfahren vielleicht. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, weil wenn er ihn nicht holt, dann sieht er nicht so viel in Zach LaVine.
Vielleicht sieht er dann in Zach LaVine genau das gleiche wie ich. Wer weiß.
Auch das ist möglich. Bald sind wir schlauer. Auch schlauer sind wir, was die Coaching-Situation bei den Cavs angeht. Kenny Atkinson
wird dein persönlicher bester Freund.
Mein damals. Damals. Ich war mir 100% sicher damals. Es war ja eigentlich so timingmäßig war es ja fast perfekt. Jim Boylan ging, Kenny Atkinson ging auch und ich dachte, okay, gut, ne? Klarer Fall. Den holt man jetzt.
Wäre vielleicht gut gewesen.
Man entschied sich dagegen. No offense, Billy Donovan. War ja auch am Anfang ganz gut. War auch jetzt, also, ne, Billy Donovan macht ja auch gute Dinge, so ist es nicht. Ja. Aber Kenny Atkinson ist schon, also was er in Brooklyn pre-Durant und so gemacht hat, fand ich schon ziemlich gut. Hat er jetzt auch Jared Allen wieder, hat Caris LeVert. Vielleicht unterschreibt auch D'Angelo Russell bei den Cavs, wer weiß.
Wow.
Dann, ne, so als neuer Partner in Crime von Donnie Mitchell, der ja gleichzeitig auch eine Verlängerung unterschreiben soll, oder sie arbeiten dran. 4 Jahre 209 Millionen sind
irgendwie. Ja, und es sieht mittlerweile sehr viel positiver aus als noch vor ein paar Monaten.
Ja. Und nein, aber ich finde Kenny Atkinson, ich bin überrascht, dass er jetzt so lang, also einerseits, dass er so lange keinen Headcoaching-Posten hatte, war ja, Charlotte war ja fast durch quasi letztes Jahr, war letztes Jahr.
Da war er ja derjenige, der gesagt hat, nee, genau. Lieber nicht. Also eigentlich war er sich einig mit denen und dann hat er, ich weiß nicht, ob er dann vielleicht die Krankenakte von LaMelo Ball gesehen hat.
Also durchgeblättert. Nee.
Okay. Oder die Akte von Miles Bridges gelesen hat und dann gedacht hat, so, boah, nee, ganz ehrlich. Dann ist er wieder in die Wohlfühl-Oase Golden State gegangen zu Draymond Green. und Draymond Green hat ihn dann wieder da rausgetrieben.
Ja.
Und jetzt, ich glaube, 3 Jahre waren es, aber ich fand auch, dass er in Brooklyn eigentlich einen guten Job gemacht hat. Dort war er, also Durant und Irving mochten ihn halt nicht, weil sie damals ja dachten, sie sollten ihr Team eigentlich selbst coachen.
Ja.
Und sie fanden das auch nicht cool, dass er gesagt hat, Jared Allen ist besser als DeAndre Jordan, der sollte unser Starting Center sein. Das sind ja Sachen, über die er
da gesprochen hat. Was dem einfällt, ne? Dem Atkinson. Ja,
was also ein Trottel.
Auf was für Ideen kommt der?
Aber das lässt mich eigentlich jetzt auch annehmen, dass sie im Vorfeld Gespräche geführt haben, auch mit Mitchell, dass der gesagt hat, okay, Atkinson kann ich mir vorstellen, weil sonst hätten sie, glaube ich, das jetzt nicht vorher bekannt gegeben und eingetütet. Mhm. Ich nehme schon an, dass es da halt Gespräche über die gemeinsame Vision gegeben hat, weil man hat ja, also in seiner Vorgeschichte ist es ja schon so, dass es halt so dieses Clashing mit Stars mal gegeben hat und auch mit meine Vorstellung passt nicht zu euren Vorstellungen, dann gehen wir jetzt lieber auseinander. Und deswegen würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass sie hier in dem Fall darüber gesprochen haben. Ich würde jetzt auch denken, dass Mitchell dann verlängert. Und dann ist einfach die allergrößte Frage, was ist da mit Darius Garland?
Ja.
Was ist mit den zwei Bigs, wie sieht die Vision aus? Ist das mit allen Vieren? Oder ist das mit 2 davon, mit 3 davon? Was genau ist der Move? Das finde ich jetzt mal sehr spannend. Aber abgesehen davon finde ich, dass Atkinson bisher auf jeden Fall gezeigt hat, dass er ein guter Coach ist und dass er vor allem auch ja super ist in Sachen Player Development. Und das ist dann vielleicht eine sehr gute Sache auch für Evan Mobley, der ja schon das interessanteste Talent im Kader nach wie vor ist. Ich halte ihn auch für besser, als er oft gemacht wird nach wie vor, aber so oder so, er ist ja noch nicht, also noch bei weitem nicht am Limit. Dafür könnte das ein sehr interessanter Hire sein und auch für Garland, wenn er bleibt.
Im Endeffekt, ja.
Also ich meine, Garland ist auch erst 24 und hatte jetzt eine miese Saison hinter sich, aber das ist ja, der ist ja auch nicht lange davon entfernt, dass er All-Star gewesen ist und zu den größten Talenten der Liga gezählt wurde. Also wer weiß, mal gucken, was das jetzt genau bedeutet.
Und es war ja auch eine verletzungsgeplagte Saison von Garland jetzt. Also er so dieses, also im Optimalfall funktioniert es trotzdem halbwegs, aber es war ja eigentlich, er hatte nie wirklich Zeit, sich wirklich reinzuspielen in den Rhythmus. Also es war ja immer irgendwie irgendwas und dann hat er ein paar Spiele gespielt, dann kam wieder was und so in den Playoffs. Und in den Playoffs hatte ich den Eindruck, dass schon sehr so diese Sicherheit einfach gefehlt hat in seinem Spiel. Also so dieses Vertrauen in das und das dass er einfache Würfe vergeben hat, auch in Ringnähe und sowas. Es war so, ja, er hat es nicht gefühlt, hatte ich so den Eindruck, Darius Garland. Und dann, das kann mit den Verletzungen zusammenhängen, kann natürlich auch andere Gründe haben, aber da fände ich jetzt Atkinson auch relativ spannend. Und was du sagst, ich meine, der Clash mit den Stars, ich glaube, es war halt auch eine maximal komplizierte Star-Situation, in die er da gekommen ist. Also, einerseits die Stars, die, glaube ich, zu der Zeit schon ein sehr, sehr komisches Selbstverständnis hatten. Ich glaube, heute würdest du auch anders mit Kevin Durant und Kyrie Irving sprechen.
Oder könntest, Frank Vogel.
Du könntest zumindest mit Kyrie Irving, könntest du heute Strategien anders besprechen. Und ich meine, Atkinson war es halt vorher aber auch gewohnt, in Brooklyn richtig zu coachen.
Ja.
Also, beziehungsweise intensiv zu coachen. Es war ja schon so ein bisschen so ein Coaches-Team vorher, also diese
Overachiever.
Und dann natürlich die Transition hinzubekommen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Jetzt so dieser Zwischenweg Golden State, das nimmst du ja auch nochmal andere Sachen mit und du entwickelst dich ja auch als Coach weiter. Und von daher bin ich sehr gespannt. Aber wie du sagst, wie die Cavs dann aussehen werden, ja, irgendwie, ich meine, es ist interessant, weil halt so viel Potenzial ist. Man hat auch gesehen, dass es nicht so perfekt zusammenpasst. Aber wenn du halt einzelne Spieler dann irgendwo anbietest, die könnten schon sehr interessant für andere Teams sein. Und das heißt, dann kannst du halt auch Spieler zurückbekommen, die dann wirklich richtig Sinn ergeben, neben Mitchell, neben Mobley. Weil Allen oder Mobley ist schon nicht so einfach, weil ich finde Mobley, also wie du sagst, so dieses Versprechen Mobley ist sehr, sehr groß. Und die Defense, die er bringt, ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ich hab nur ein bisschen bei Mobley den Eindruck manchmal, dass er einer der Spieler ist, denen man, weil man es immer wieder sieht, ich habe das Gefühl, Evan Mobley ist der Patrick Williams der gesamten Liga, so ungefähr. Man verzeiht es dann immer wieder, weil man denkt, ja, das wird schon. Also auf einem höheren Niveau natürlich. Weißt du, so wie ich bei Patrick Williams immer wieder sage, ja, der Paddy, der macht das noch, der macht das noch. Und bei Mobley, wie gesagt, er hat schon viel, viel mehr gezeigt natürlich. Und man hat schon richtig, man hat teilweise richtig viel gesehen, auch jetzt in den Playoffs wieder, er war aggressiver. Er ist jetzt nicht mehr ganz neu. Ich bin halt gespannt, ob es halt irgendwann noch kommt oder wie man das auch in Cleveland beurteilt, dass es bis jetzt nur in sehr, sehr kleinen Dosen kam und ob man das Gefühl hat, dass dieser Sprung noch funktioniert in Cleveland oder ob man sagt, es kann zwar funktionieren und die Defense ist extrem wichtig, vielleicht fahren wir aber besser mit Allen plus Mitchell plus dann halt passende Spieler auch so. Ich will damit nicht sagen, dass ich das machen würde. Bin nur gespannt, wie man das sieht, weil ja auch der Allen-Ausfall relativ schwer wog in den Playoffs. Aber
nicht für Mobley individuell.
Nee, also für Mobley individuell nicht, nein. Aber fürs Team
Mobley sieht offensiv, macht es viel mehr Sinn, wenn er auf der 5 spielt. Ja, und das ist halt absolut, die große Frage, weil da siehst du dann schon eine andere Dynamik als Rollman, weil da halt auch nicht schon jemand anderes dann auch noch steht, der eigentlich quasi die gleichen Lanes blockiert und die gleichen Plays ja auch nutzen will. Er ist nicht so ein guter Screener, aber das ist vielleicht auch etwas, was er vielleicht noch ein bisschen mehr lernen kann. Aber wenn das eigentlich so die Rolle ist und du halt sonst 4 Leute um ihn herum hast, dann, also die halt werfen können, dann ergibt das, glaube ich, schon mehr Sinn. Ich glaube halt, dass diese Kombination aus beiden, wenn beide nicht werfen, ist einfach ein ziemlich großes Problem. Aber vielleicht ist auch der Ansatz hier, dass Atkinson und Co. sich über den Sommer mit Evan Mobley zusammen in der Halle einsperren und den halt einfach Jumper nehmen lassen, bis er sich damit wohlfühlt. Und dann, dass man versucht, das Problem auf die Art und Weise zu lösen. Noch ist das ja möglich. Vielleicht sagt man aber auch, nee, eigentlich ist unsere Vision, wir haben einen Fünfer und wir haben ansonsten halt Forwards und die beiden Guards und setzen mehr auf Speed als darauf, dass wir irgendwie lang sind. Gleichzeitig ist die Defense mit beiden auf dem Feld schon auch sehr gut. Oder irgendwie, also es sind halt einfach komplizierte Fragen. Ich glaube auch nicht, dass es hier die eine Richtung gibt, die es auf jeden Fall sein muss, sondern dass wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage ist, was sind denn eigentlich wirklich die Möglichkeiten? Aber da du so die Mobley-Allen-Wahl angesprochen hast, ich glaube, wenn man sich entscheiden müsste, würde man sich schon eigentlich auf jeden Fall für Mobley entscheiden. Also in meinem Fall wäre es auf jeden Fall so, weil ich denke, der hat defensiv weitaus mehr Potenzial, ist auch schon defensiv besser, auch wenn Allen auch ein guter Verteidiger ist. Aber auch offensiv sehe ich da schon noch mehr Luft nach oben. Allen ist halt so ein bisschen glaube ich, schon näher einfach daran, ein voll realisierter Spieler zu sein. Und das ist ein sehr wertvoller, guter Spieler, aber auch einer, der jetzt nicht dein Max-Player oder irgendwas ist. Und Mobley hat, finde ich, immer noch eine Chance, dort eher hinzukommen. Und deswegen glaube ich, dass das schon derjenige ist, den man da priorisieren würde. Aber vielleicht behalten sie beide. Also ich halte das auch absolut nicht für ausgeschlossen.
Also ich tendiere auf jeden Fall auch zu Mobley, aber deswegen, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Outcomes. Und ich finde es nur interessant, den Gedankengang zu sagen, okay, wie weit hat Cleveland Vertrauen, dass der Wurf noch kommt, dass gewisse Dinge, also dass er dieses Versprechen in noch größeren Teilen erfüllt. Weil sie sehen ja natürlich viel mehr als wir. Und deshalb, ja, mal sehen. Also wird auch in Cleveland
passt ja ganz gut. Ja, und also hier wegen Mobley, es passt ja ganz gut, weil sein Jahrgangskollege Scotty Barnes hat ja jetzt gerade seine Rookie-Extension bekommen.
Ja.
Shoutout an dieser Stelle. Das kann wenn er die Kriterien erfüllt, können es bis zu 270 Millionen werden über 5 Jahre. So normal sind, glaube ich, 215, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ist, glaube ich, ein All-NBA-Team dann aber bekommen nächste Saison, oder? Dass er dann diese 30% des Cap-Space
einnehmen kann. Ja. Also typische Rookie-Supermax-Dingens. Ja. Aber
typische Rookie-Supermax, diese kleinen, diese Peanuts, die man dann da so raushaut.
Ja, genau. Fun-Max.
Ja, ja, genau.
Du bist nicht der Fun-Max, sondern, weißt du,
also. Nur in dem Fall. Genau. Sonst natürlich, ne? Mein Hauptberuf ist Fun-Max eigentlich, aber.
Warum ich gerade darauf komme, wenn der Raptor den Clevelander anrufen würde oder andersrum und sagen würde, Mobley für Barnes straight up, wie würdest du das, was glaubst du, was passieren würde? Wer sagt nein?
Beide.
Das ist, glaube ich, die richtige Antwort.
Ja, ich glaube, naja, ich meine.
Und wenn du jetzt, okay, und vielleicht anders formuliert, weil es auch ein bisschen kompliziert ist und weil Teamkontext ja mit reinspielt,
ja,
aber
ja, genau.
Wenn du jetzt deine Top 100 in der Liga erstellen würdest, würdest du Mobley erst aufstellen oder würdest du Barnes erst aufstellen?
Wow.
Ja, ne?
Ja.
Das sehe ich auch so.
Ich meine, Barnes hatte halt letztes Jahr einen sehr, sehr guten Start, bei dem man schon ein bisschen über den längeren Zeitraum schon auch gesehen hat, so hey, okay, der Dreier fällt besser, die Offense wirkt ausbalancierter oder er hat mehr Möglichkeiten. Ich glaube, ich würde Barnes leichter vorsetzen. Aber jetzt nicht weit auseinander.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Mit dem Zusatz, dass Mobley ihn ganz schnell überholen kann.
Ja, ich glaube, ich hätte Mobley schon vor ihm, weil ich einfach glaube, der ist defensiv schon einen ganzen Schritt weiter. Barnes ist irgendwie, der ist offensiv interessanter, glaube ich. Also halt einfach, weil er so ein überragender Playmaker ist. Und er, ich meine, das ist auch jemand, der defensiv echt krasse Fähigkeiten hat, wenn er in der richtigen Situation ist und auch teilweise schon richtig gut aussah. Teilweise finde ich auch nicht so gut aussah, aber
er ist auch kein Big, also was den defensiven Impact angeht, meine ich jetzt.
Ja, wobei das finde ich, also am Anfang der letzten Saison war er halt mehr in der Nähe vom Korb und da fand ich ihn viel besser. Wenn sie ihn dann wiederum mehr am Perimeter verteidigen lassen, da hat er, finde ich, eher teilweise ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber ich glaube halt, dass so die Base von Mobley einfach besser ist. Bei Barnes, weiß nicht, habe ich manchmal auch das Gefühl, es könnte auch sein, dass der halt eigentlich, also dass das offensiv immer ein bisschen komisch bleiben wird, weil ich jetzt dem Wurf nicht so richtig vertraue. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er den stabilisiert auf einem hohen Level und dann ist er vielleicht sowieso in einer anderen Konversation, das kann schon sein. Das Playmaking ist auf jeden Fall geil, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass er immer so ein bisschen komischer Offensivspieler bleiben wird. Und bei Mobley sehe ich eher einen Pfad, wo es hingehen kann und er ist defensiv einfach jetzt schon so auf einem, ja, wahrscheinlich Top-5-Level in der Liga.
Aber das ist interessant, weil ich habe das bei Mobley, so dieses Ding, dass ich so das Ding habe, er könnte, dass er offensiv ein komischer Spieler bleiben kann. Einer, der immer so ein bisschen dazwischen ist, der mal richtig aggressiv zum Ring abrollt und dann richtig aggressiv abschließt, der dann aber wieder irgendwie ein bisschen zögerlich ist, der mal seinen Jumper so ein bisschen trifft, aber dann irgendwie wieder nicht. Der hat nie so diese Konstanz irgendwie reinbringt, dass du sagst, okay, auf das und das kann ich mich bei Mobley irgendwie verlassen. Also ich habe.
Aber meinst du nicht, das ist auch seiner Position geschuldet?
Das kann mit seiner Position zu tun haben, klar. Also gerade wenn er mit Allen zusammenspielt, gerade auch dieses, dann auch noch dieses Rumprobieren, dass du ja dann auch mal sagst, okay, wir staggern oder mit wem spielt er jetzt, dass du halt, dass die Cavs ja selber nicht zu 100%, also gerade auch jetzt im Verlauf der letzten Saison, als dann eben Mobley und Garland verletzt waren und es dann ja so gut lief, selber nicht 100% wissen, wie genau müssen wir uns denn aufstellen. Aber trotzdem hätte ich persönlich erhofft mir irgendwie dann, oder habt mir bis jetzt mehr von Mobley erhofft, also einen größeren offensiven Sprung. Und das kann Evan Mobley relativ scheißegal sein, was ich mir erhofft habe. das kann irgendwie schnell gehen, gerade wenn du sagst, wenn er wirklich an dem Wurf arbeitet. Ich meine, es gibt aber auch genug Spieler, die schon viel an ihrem Wurf gearbeitet haben und der Wurf ist halt dann maximal okay geworden. Oder, na, und es ist dann halt so, dieser Sprung war nicht mehr drin. Wie gesagt, für mich, ich glaube, vielleicht ist bei mir bei Mobley immer offensiv noch ein bisschen mehr zu wünschen übrig als bei dir, was an der Situation liegen kann. Aber so manche Dinge, vielleicht ist auch so das Ding, wenn Mobley zu zügig ist, sagt man gerne mal, ja, gut, die Situation. Also wie sehe ich den Spieler insgesamt? Und bei anderen sagst du, ja, aber irgendwie muss er es doch trotzdem, also so ein bisschen Nachdruck sollte er ja trotzdem irgendwie in seine Aktion reinbringen.
Na gut, aber also wir können bei Mobley auch jetzt nicht so tun, als wäre er jetzt offensiv ein Mauerblümchen.
Nein,
seine 16 Punkte und 58% aus dem Feld gemacht.
Er hat letzte Saison
übrigens sogar 37% seiner Dreier getroffen. Er hat kaum welche genommen, aber ja, er hat sie getroffen.
Nein, das meine ich auch gar nicht.
Er ist schon jedes Jahr ein bisschen besser geworden.
Ist er?
Und ich glaube, wenn er in einer glorifizierten Gurkentruppe wie den Raptors spielen würde, auf der richtigen Position, dann würde er schon auch seine 20 Punkte pro Spiel machen. Also ob das effiziente und gute 20 Punkte wären, ist ein ganz anderes Ding. Aber die von Barnes waren auch keine übermäßig effizienten 20 Punkte, die er gemacht hat.
Nein, und ich, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Mobley bis jetzt, so gerade am zweistelligen kratzt und dass da überhaupt nichts geht. Es ist so für meinen. Ich habe so
das Gefühl. PJ Tucker, ne?
Ja, besseren genau.
PR-Berater.
Ja, genau. Ich hab nur den Eindruck, dass es um ähnliche Dinge geht bei ihm seit Jahr 1, wenn wir sagen, okay, was fehlt denn noch in der Offense? Und es wird immer ein bisschen besser. Also hast du auf jeden Fall recht. Also auch jetzt in den Playoffs fand ich auch so, als er dann gerade das nicht gespielt hat, glaube ich, habe ich auch so ein paar Mal gesagt, so, dass es mir gefällt, wie aggressiv er dann Richtung Ring gegangen ist. Teilweise, aber du siehst ihn teilweise dann auch wieder nicht. Und es sind halt, wie gesagt, es sind halt so diese Punkte bleiben halt irgendwie so ein bisschen bei ihm. Und dann, ja, sie sind nicht mehr, er wie Barnes sind nicht mehr ganz neu in der Liga. Ich bin gespannt. Also ich will niemals ausschließen, dass der Knoten irgendwann platzt und dann sind es halt statt 16 Punkten 22 Punkte, 23 Punkte im Schnitt.
Ja, ich meine, gegen Boston in der Serie hat er 21 und 9 aufgelegt, 63% aus dem Feld getroffen und war defensiv schon auch echt einigermaßen eklig zu spielen. Also ich finde.
Ja, er ist sehr, sehr gut. Also absolut.
Weißt du was? Wenn du deine Mobley-Aktien verkaufst, ich nehme sie.
Ich verkaufe sie noch nicht ganz, aber ich bin.
Ich sehe in dem immer noch einen künftigen All-NBA-Spieler.
Okay.
In Barnes vielleicht auch.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir da so sicher bin, ob er ein künftiger All-NBA-Spieler ist, Mobley. Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Enttäuschung. Ich weiß, es ist auch total schwachsinnig, davon Enttäuschung zu sprechen. Die sind noch so jung und so frisch in der Liga. Da ist noch, es ist alles möglich. Ich bin gespannt.
Es ist eine relevante Überlegung, weil die ja jetzt so ihre Extension-Time erreichen. Ja. Ne? Also ich meine, sie haben auch
noch nicht einen
Rookie-Vertrag, aber dann ist es halt soweit. Ja. Nee, aber die Teams müssen sich ja die Gedanken schon machen.
Ja, absolut.
Auch bei Kate Cunningham, auch bei Franz Wagner. So, das ist ja der Jahrgang, der jetzt einfach schon, obwohl die gefühlt alle erst seit 2 Tagen in der Liga sind. Aber es ist halt,
vor allem Kate
geht Cunningham, halt relativ schnell.
Der gefühlt wirklich erst anderthalb Jahre gespielt, also anderthalb Saisons gespielt hat. Oder ich glaube, faktisch auch nicht viel mehr. Aber ja. Wir sind gespannt. Evan Mobley, Scotty Barnes. Clay Thompson. Oh, mal kurz, wir müssen weitermachen. Oder?
Dem wird nochmal ein All-NBA-Spieler oder was?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist. Aus dem könnte aber ein Spieler werden, der nicht mehr in Golden State spielt, kommendes Jahr. Wenn man dem Artikel vor allem von Anthony Slater von The Athletic glauben darf, da heißt nämlich, es gab bis jetzt keine produktiven Gespräche zwischen Thompson und den Warriors und dass ein Abgang wahrscheinlicher als jemals zuvor sein könnte. Man muss natürlich sagen, zuvor war ein Abschied nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Das heißt, wenn er jetzt bist, dann ist er jetzt halt ein bisschen wahrscheinlicher. Aber Slater beschreibt dann auch so ein bisschen, dass der Markt so ein bisschen kleiner sein könnte für Clay, als man es irgendwie anfangs erhofft hatte. Kürzere Laufzeiten, weniger Geld. Und dass die Warriors halt natürlich jetzt nicht bereit sind, ihm das ganz große Geld zu zahlen, aber dass sie dann vielleicht mit einem Angebot mitziehen könnten. Dass Thompson dann aber eventuell auch sagt, nee, er will nur einen Neuanfang irgendwo, selbst wenn die Warriors ein kompetitives Angebot abgeben. Also, glaubst du, kannst du wirklich vorstellen, dass wir Clay nicht mehr in Golden State sehen?
Ja, für möglich halte ich es auf jeden Fall. Kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen einfach drauf an, ob es ein Team gibt, das wirklich viel Geld investieren möchte, um ihn zu holen. Also ein Team, was wahrscheinlich dann ein eher junges Team, was denkt, so ein Shooter von dem Format, der bringt uns jetzt irgendwie erstmal ein Stück weiter. Ich glaube, ist dann vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Wenn dieses Team Detroit ist, weil viel Geld anbietet, aber nicht die Chance anbietet, in irgendeiner Form irgendeinen relevanten Basketball zu spielen, das ist ja nun mal leider wahrscheinlich so, dann würde er sich vielleicht auch sagen, nee, komm, dafür muss ich jetzt eigentlich nicht gehen. Wenn es aber Orlando ist, wo man ja schon dann die Möglichkeit sehen würde, so die könnten mit ihm ja durchaus auch in den Playoffs vielleicht was reißen, dann kommt man da vielleicht ein bisschen näher ins Überlegen. Gleichzeitig heißt es ja auch, da gibt es jetzt bisher auch keine Traktion. Er ist dort wahrscheinlich auch nicht Ziel 1 auf der Liste. Ich sage ja immer, Anthony Simons sollte das sein, aber vielleicht ist es auch jemand natürlich Anders. Malik Monk ist es nicht, der hat ja nun mal schon unterschrieben, aber wer weiß, vielleicht wird es ja jemand anders. Aber wenn halt so andere Sachen nicht klappen, dann steht halt Clay vielleicht auf ihrer Liste und dann bieten sie Clay vielleicht immer noch mehr an, als es jetzt Golden State tun würde. Und dann, klar, dann kann das schon sein. Ich meine, dass die Warriors nicht so weitermachen können wie jetzt zuletzt, ist ja auch irgendwie klar, weil die halt den teuersten Kader aller Zeiten hatten und nicht mal in den Playoffs waren. Das geht ja nicht. Und
Das geht schon, ist halt nicht so cool. Also,
ja, ist, also es ja. geht, aber es ist halt scheiße. Ja. Da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, was sie damit anfangen. Und also ich fände es immer noch schöner, wenn Clay und Draymond und Steph alle bleiben. Aber dass die Warriors da nicht sagen, das müssen wir um jeden Preis möglich machen, das finde ich auch vollkommen verständlich, einfach weil er nicht mehr diese Art von Spieler ist. Er ist immer noch wertvoll, er ist immer noch ein toller Shooter. Auch letzte Saison, die nicht gut war, hat er immer noch 39% bei echt hohem Volumen getroffen. So, das ist ja immer noch eine wertvolle Fähigkeit. Aber so, wie gesagt, so der Typ, der mal so All-NBA-Teams erreicht hat, der auch jedes Jahr irgendwie All-Star war, der ist er halt einfach nicht mehr. So ehrlich muss man ja sein. Sondern er ist wahrscheinlich eher jetzt jemand, der so, weiß nicht, Mid-Level-Exception, so die Art von Spieler wahrscheinlich eher ist.
Und damit ist es auch okay, wenn Golden State eben sagt, wir bieten ihm nicht das ganz große Geld, zumal sie ihm ja schon diesen großen Vertrag nach seinen Verletzungen gegeben haben.
Ja.
Also das ist jetzt, also.
Und sie haben ihm vor der letzten Saison ja auch eine ziemlich lukrative Extension eigentlich angeboten für 2 weitere Jahre. Und das war ihm zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht genug. Ich glaube, waren das 2 Jahre 48 oder sowas in der Art, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube nicht, dass, also es macht für sie, glaube ich, nicht so viel Sinn, so viel Gehalt für ihn auszugeben jetzt. Und da wollte er es halt nicht haben.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht landet er ja auch in OKC.
Vielleicht.
Die können ihn brauchen.
Ja. Das ist halt ein Team, was
aber jetzt Michael Porter Jr. will.
Naja, also eigentlich könnten sie aber ja eher noch einen etwas größeren Spieler gebrauchen. Und das ist ja nun mal ein Team, was so viel Kohle jetzt gerade übrig hat, dass die schon auch gucken können, passt der von der Altersstruktur her zu uns.
Ja.
Und das tut Clay ja nicht wirklich. Das ist ja keiner, der jetzt mit dem Team wachsen würde.
Aber so ein Veteran, der mehrere Meisterschaften gewonnen hat, ist natürlich auch nicht blöd, wenn du eine Meisterschaft gewinnen möchtest.
Schon.
Kommt natürlich darauf an, was dieser Veteran da möchte. Aber vielleicht sagt Clay auch so, wow, in OKC.
Da habe ich doch damals mein wichtigstes Spiel gemacht.
Nee, genau.
Vielleicht.
Und dann kann ich mich schön aufs Ballern konzentrieren, hab irgendwie eine kleinere Rolle und kann auch mal um eine Meisterschaft mitspielen. Weiß ich nicht, aber dann
sagt. Ja, vielleicht. Ich meine, ist halt die Frage, was dann so, was sie ihm dann auch so als Rolle vielleicht anbieten könnten würden. Weil ich immer noch denke, so in einem Closing-Lineup, wenn da Caruso ist und Shay ist und J-Dub ist und Holmgren ist, dann hätte ich immer noch gerne einen etwas größeren Spieler als Clay da drin. Aber wer weiß. Ich meine, OKC ist sowieso interessant, haben wir ja schon kurz angerissen. Aber Golden State so im Allgemeinen, da ist ja auch nicht nur Clay, da ist ja auch noch so die Entscheidung, die sie diese Woche noch treffen müssen mit Chris Paul, der ein 30 Millionen Dollar Gehalt hat oder halt nix, weil Teamoption. Also das ist nur ein ganz kleiner Teil von garantiert. Das könnte halt ein Trade-Chip sein, das könnte auch einfach Cap-Entlastung sein. Sie könnten ihn halt nicht ersetzen. Ja. Es gibt ja jetzt auch vollkommen vogelwilde Paul-George-Spekulationen, dass die Warriors, die ja eh schon quasi kaum Geld investieren, jetzt auch noch da irgendwie tätig werden.
Sollte Clay nicht verletzen, so ein bisschen so das Ding, wenn sie Clay nicht behalten, dass sie dann sich um Paul-George bemühen könnten oder irgendwie so.
Das sind aber auch Themen, die nichts miteinander zu tun haben sollten, oder?
Wenn es strategisch wäre, sollte man sich vielleicht auf eine Linie festlegen und nicht, wenn das nicht, dann passiert das. Also klar, einen Plan B brauchst du immer, aber.
Ja, aber Clay kann nicht der Plan B für Paul George sein.
Nee.
Und Paul George kann nicht der Plan B für Clay sein.
Nee.
Ist der Stellenwert schon ein bisschen anders, auch wenn Paul George auch nicht mehr der Jüngste ist, aber.
Ist auch schon 34, ne?
Ja.
Paul George. Würde damit wieder zu den alten Zossen passen in Golden State.
Ja, so für letztes Hurra mäßig.
Ja. Aber was machst du denn aus diesen ganzen Paul George Geschichten?
Der ist ein bisschen komisch.
Er hat irgendwie auch in seinem Podcast hat er ja auch irgendwie schon so durchklingen lassen.
Was hat er da gesagt?
Na, er hat irgendwie so hat diverse Teams gelobt, wie interessant die sind, also gerade als es explizit halt um Trade Geschichten ging. Ja, und dann auch so nicht unbedingt. Es klang jetzt nicht so, als wäre es eine sichere Sache, dass er bei den Clippers verlängert. Meine, es gibt ja jetzt auch diese Meldungen, dass er quasi rein optet in sein letztes Jahr und dann einen Trade fordert.
Ja.
Quasi den James Harden-Weg geht.
War das nicht der Chris Paul-Weg? Ach nee, quasi James Harden hat es letzte Saison so.
Ja, genau.
Wobei es da ein bisschen überstürzt und nicht so smart wirkte, weil das hat ja dann auch monatelang gedauert. So, ja. Bei Paul George hatte ich jetzt eher gelesen, dass das, wenn dann so wäre, er nimmt die Option und dann ist auch eigentlich schon einigermaßen klar, was damit passiert.
Ja, ja.
Ja, ist schon interessant einfach, weil er, auch wenn er alt ist und auch wenn er des Öfteren verletzt ist, ja halt einfach so ein Spieler ist, den du eigentlich, wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, dann willst du ja eigentlich so jemanden haben, wenn du ihn noch nicht hast. Und weil der halt so viel mitbringt, immer noch ein toller Flügelverteidiger ist, immer noch ein toller Shooter ist, der Offball spielen kann, der ein bisschen Onball spielen kann, aber den du halt eigentlich wirklich relativ leicht eingliedern kannst in fast jedes Team, der dafür natürlich auch ordentlich Geld verdient, aber ja, den du halt auch haben willst. Also für so ein Team wie Philly wäre der schon interessant, für New York wäre der auch total interessant.
Ja. Knicks soll ja auch so ein bisschen dran interessiert sein, ne? Sollte was gehen.
Ja, wäre für mich auch eigentlich echt so die Art von Spieler, die New York so ein bisschen auf die nächste Stufe heben könnte. Ja. Die haben natürlich gleichzeitig mit OG Anunoby, der seine Option nicht gezogen hat, haben die natürlich auch ihre Baustelle. Und mit Isaiah Hartenstein haben sie auch noch eine Baustelle. Also da war jetzt auch irgendwie zu lesen, dass die Gespräche führen, ob Mitchell Robinson vielleicht getradet wird, damit das nicht ganz so albern ist, wie viel Geld sie für Center bezahlen. Aber ja, mal schauen, was da passiert. Aber also, hast du irgendwie noch so ein Wunschteam für Paul George sonst?
Irgendwie wäre es schon, ich meine, nachdem Mikal Bridges bei den Knicks, wird ja auch immer wieder geschrieben, wie interessant das wäre. Und ich fände es auch sehr interessant, schon allein, weil es dann die Nova 4 wären, also vier aus Villanova quasi mit Brunson, DiVincenzo und Hart noch dazu. Ich weiß aber nicht, wie wahrscheinlich es ist. Hast du ja auch schon gesagt, die Nets und die Knicks traden halt einfach nicht miteinander. Müsste ein drittes Team vielleicht mit rein oder was man dann genau macht. Aber ich fände die Knicks schon sehr cool, einfach weil ich irgendwie, weil mir dieses Knicks-Team echt Spaß gemacht hat. Und wie du sagst, das wäre jetzt irgendwie einer, der da echt nochmal einen riesen Unterschied machen könnte. Sofern sie dann Anunoby halten und wie das und dann halt gucken, wie das genau aussieht. Aber fände ich schon charmant irgendwie was, wenn er da reinkäme.
Ja, ein Closing-Lineup mit Brunson, DiVincenzo, Anunoby, George und Hartenstein wäre schon ziemlich geil.
Das wäre schon echt geil, ja.
Also vor allem auch sehr vielseitig, sehr, sehr mobil irgendwie.
Ja.
Gute,
ich weiß halt
Mix
nicht,
aus Shooting, Defense.
Ich weiß halt nicht, was wie Paul Georges Körper mit der Thibodeau-Methode umgeht.
Ja, frag mal Anunoby, ne? Also wenn du da dann deine Defense eigentlich um zwei dieser Wings aufbaust und beide jetzt nicht unbedingt aus solider Eiche gebaut sind, dann ist das natürlich auch eine gewisse Problematik. Das schwingt halt bei George immer mit, ne?
Also. Ja, klar. Ja, gibt es irgendein Team, das. Ja, ich meine, dieses OKC wurde ja auch schon mal irgendwie gesprochen, ob er da irgendwie eventuell zurückkommen wollen würde.
Würde natürlich auch ganz sportlich gut stehen. Schon ein geiler Fit. Passt natürlich auch vom Alter her da nicht dazu, aber so vom.
Ja, aber.
Von seinem Rollenprofil wäre das schon ziemlich nice.
Und ich muss sagen, ja, er passt vom Alter nicht, aber von der Zielsetzung her ja schon, weil ich meine, was soll das Ziel von OKC jetzt noch sein? Also. Nächstes Jahr in Spiel 7 in der zweiten Runde oder keine Ahnung, weißt du, ich meine, eigentlich muss es ja jetzt sein, okay, jetzt
Vollgas. Die sind bereit anzugreifen, auf jeden Fall.
Und ich meine, man sieht ja, wie schnell sowas dann irgendwie vorbei sein kann, jetzt wenn du dir Memphis anschaust, das kann auch wieder gut laufen, apropos Memphis vielleicht. Aber da haben wir auch vor 3 Jahren gesagt, okay, Team der Zukunft und da die werden mehrfach um die Conference Finals und Finals mitspielen. Jetzt haben sie einen Lottery-Pick und man muss erstmal schauen, wie sich das Ganze wieder zusammenstellt. Also ich bin relativ optimistisch, dass das wieder ein gutes Basketballteam sein wird, wenn nachdem Verletzungen auskuriert sind, nachdem sie Spieler entdeckt haben, wie Gigi Jackson und sowas letztes Jahr, nachdem Morant zurück ist. Also, ne, aber trotzdem, es ist ja nicht Gott gegeben, dass OKC jetzt auf Jahre hin weitermacht. Die Chance ist halt jetzt.
Hä? Ja, dass sie auf Jahre unschlagbar werden.
Ja, genau, nein, aber das die Chance halt jetzt und da würde Paul George gut reinpassen, das meine ich. Also ich habe jetzt sehr weit
ausgegeben. Auf jeden Fall stimme ich zu. Also es wäre auf jeden Fall es wäre absolut nicht verkehrt, ihn da reinzuholen.
Pelicans.
Ansonsten, ja, ich meine, du kannst so die Liste durchgehen. Ne? Er ist auf jeden Fall ein besserer Fit. neben Zion ist er ein besserer Fit als Brandon Ingram. Das ist ganz klar, auch wenn er älter ist. Er würde bei den Kings reinpassen, natürlich. Mhm. Sportlich. Er würde bei den Mavs reinpassen.
Ja, okay.
Natürlich.
Ja.
Ne? Also, ach du, für Tim Hardaway überhaupt gar kein Problem.
Eben, genau. Weil, da ist aber die Frage, was ist realistisch?
Ja, die Rockets wurden ja auch gehandelt, die sind mir aber eigentlich schon wieder einen Schritt zu weit weg, um, also dass das jetzt Sinn machen würde, jetzt gerade Paul George zu holen. Aber wer weiß, ich meine, die Raketen sind ja grundsätzlich aggressiv und immer interessiert. Deswegen wollen sie auch meinen guten alten Freund Marcus Smart holen.
Richtig.
Aber mal schauen.
Fändest du gut?
Naja, vielleicht. Aber gleichzeitig irgendwie fände ich.
Vielleicht doch nicht.
Ich habe halt das Gefühl, die Rockets müssen auch erstmal sortieren, wer von den ganzen Leuten, die sie da jetzt haben wollen, wer in der nächsten Version der Rockets eigentlich dann involviert sein soll. Weil allein im Backcourt haben sie ja jetzt schon 5 Leute, die den Ball haben wollen und auch Leute, die eigentlich Spielzeit bekommen sollten und Touches haben sollten. Und bevor da jetzt irgendwie noch weitere zu addiert werden, sollte man vielleicht sich auch überlegen, wer ist denn hier jetzt eigentlich ein Long-Term-Fit und wer nicht. Also auch hier, wenn wir über Barnes und Mobley gesprochen haben, Jalen Green und Alperen Şengün waren ja auch beide Teil dieses Jahrgangs. Da geht es ja jetzt auch schon wieder darum. Ne? Und das, dann läuft da Cam Whitmore rum, dann läuft da Amen Thompson rum, der eigentlich auch also den Ball durchaus mal haben sollte, weil eigentlich Playmaking sein bester offensiver Skill ist und so. Und wie baust du das Ganze zusammen? Ist halt schon eine große Frage. Ich denke ja, dass Smart jedem Team helfen kann, weil Smart ein toller Mensch ist und auch ein toller Typ und ein toller Spieler. Aber ob, also, ja, weiß ich nicht, bei den Rockets, das müsste halt schon eine klar definierte Rolle sein. Die haben ja auch noch Fred Van Vliet, die haben auch noch Dylan Brooks und so. Ja. Die haben einfach schon sehr, sehr, sehr viele Leute.
Ja.
Und den Nummer 3 Pick.
Richtig. Und vielleicht ist es für Smart auch, also Memphis, habe ich jetzt auch gelesen, dass bei der Michael Cole, Beatwriter, dass halt Smart eventuell in Anführungszeichen überflüssig sein könnte, weil sie eben jetzt auch einen Flügelverteidiger wie Gigi Jackson und Vince Williams haben. Also, dass das halt irgendwie so ein Faktor sein könnte. Ich persönlich fände Smart, ich fände es halt trotzdem mal interessant, mit voller Kapelle plus Smart in die Saison zu gehen.
Ich würde mir das auch mal anschauen.
Es war jetzt nicht perfekt bei Smart, aber in Memphis war letztes Jahr oder die letzten 18 Monate überhaupt nichts perfekt. Und dann könnte man sich das mal ganz gut anschauen, wie das ist, wie er an der Seite von Morant ist, wie er dann vielleicht auch mal, also wie du die Minuten dann verteilen kannst, wie das dann funktionieren kann. Und das, ja, würde ich ausprobieren. Irgendwie.
Ja.
An Memphis Stelle. Natürlich immer mit dem Zusatz, wer weiß, was jemand zu bieten bereit ist für Smart. Also das ist natürlich was eine Variable, die wir so jetzt nicht kennen. Hast du Howard Beck gehört? In so einem The Ringer Panel zur Trade Season, zur Free Agency, dass er sein erster Satz war, es ging darum, wer jetzt welcher Star oder so Household Name überraschend getradet wird, und er hat gesagt, Jimmy Butler will be traded.
Habe ich nicht gehört.
Er hat es geschrieben.
Und gelesen habe ich es auch nicht.
Ja.
das Gerücht hatte ich auf jeden Fall schon auf dem Schirm. Also da hat ja Simmons in seinem Podcast auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich meine, diese Pressekonferenz von Pat Riley damals haben wir ja auch alle gesehen. Da hatten wir auch
eine verbale Umarmung des Jimmy Butler quasi.
Ja, genau. Ja. Wir damals auch schon drüber gesprochen. Also wer weiß, vielleicht gibt es auch am Ende irgendwie so ein ganz kompliziertes Konstrukt, wo dann Paul George und Jimmy Butler beide das Team wechseln. Wer weiß, aber Jimmy Butler ist halt wieder ein Spieler, der nicht ganz so easy überall leicht reinzupacken ist wie George. Also weil er halt nicht so ganz dieses leicht elastische, formbare Skillset hat, sondern schon ein eher eigenes. Gleichzeitig ist er natürlich auch immer noch ein verdammt guter Spieler. Deswegen ist so ein bisschen die Frage. Also gibt es bei Butler so ein Team, wo du denkst, wenn der dort reinkommt, dann Weltzerstörung? Oder also irgendwas, was du gerne sehen würdest bei ihm? Rückkehr nach Chicago?
Rückkehr nach Chicago, genau. Soll den Dog in Patrick Williams wecken?
Rückkehr zu Thibodeau? Zu den Knicks?
Ja, aber da bist du mit Brunson Butler, funktioniert das? Offensiv?
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Könnte schon ein bisschen Stau geben irgendwie.
Ja. Müsste halt wahrscheinlich mehr Off-Ball spielen.
Ja, aber ist halt bei Butler schwer. So also dann eher als Cutter. Aber wie viel cuttert er noch im Alter?
Ich meine, das kann er schon sehr gut.
Und er muss ja 46 Minuten spielen bei Thibodeau. Darf man auch nicht vergessen.
Das stimmt. Aber das Gute ist dann, wenn Brunson mal seine 3 Minuten sitzt, dann wird Butler auf jeden Fall spielen und in der Zeit wird die Offense auch über ihn laufen.
Ja, da wird er richtig kochen.
Ja, er hat schon den Dog in ihm.
Ja, auf jeden Fall. Sixers?
Ja, das ist halt immer so die im Prinzip das Team, was man immer nennen kann, ne? Weil die halt einfach die Möglichkeit haben.
Ja.
Die haben, also ich meine, die beiden Stars, die sie jetzt haben, sind natürlich auch beide elitäre Shooter. Da kann es einen quasi noch mit drin geben, der nicht so viel wirft. Aber ich weiß nicht, am Ende des Spiels fände ich es jetzt eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man die offensive Verantwortung Embiid und Maxi überlässt. Und wenn man sie halt nicht Butler gibt. Und dann ist halt so die Frage, macht es dann Sinn, so einen teuren alten Grumpy Cat damit reinzuholen? Also ich weiß nicht, so diese Vision, Embiid als Center muss unbedingt einen Perimeter-Closer neben sich haben. So das Argument habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ich meine, eigentlich, es gibt ja Maxi und auch Embiid hat ja ein Skillset, wo er durchaus auch am Ende von Spielen noch ein gefährlicher Scorer sein kann, weil er ja Freiwürfe trifft. So, das ist ja nicht so, dass sein offensiver Wert auf einmal dann, sobald das letzte Viertel beginnt, negiert wird. Er ist ja nicht Shaq, den du dann halt foulst.
Ja, das stimmt. Sollten die Warriors vielleicht versuchen, Butler zu bekommen statt Paul George?
Boah, aber also dann Butler und Draymond und dann noch Looney oder so?
Aber Looney...
Und Kuminga?
Ja, Kuminga müsste ja vielleicht dann gehen. Ob du das dann willst, weiß ich nicht. Aber irgendwas wird ja Miami haben wollen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich werden sie alles haben wollen, wenn man bedenkt, wie Miami am liebsten verhandelt. Also gebt uns Curry und Kuminga. Dann können wir schon mal drüber reden. Also kurz gesagt, wir wissen es nicht so richtig,
oder? Nee, wir wissen es nicht so richtig.
Was bei Butler jetzt Sinn ergibt?
Nee. Phoenix, vielleicht findet Phoenix noch irgendwie noch einen Weg
neben Durant und Booker. Unbedingt.
So ein bisschen für die Good Vibes.
Ja, nee. Ich versuche gerade so im Kopf die Liste durchzugehen.
Ja, ich habe die Liste vor mir. Ich kann mal ein bisschen vorlesen, du sagst Stopp.
Okay.
Okay, sie?
Nee.
Denver? Minnesota? Nee. Denver? Minnesota? Clippers?
Kommt drauf an, welches Teamkonstrukt.
Dallas?
Nee.
Phoenix? Ja. Lakers?
Klar, warum nicht?
Pelicans? Ah, nee.
Naja. Boah, ja, nee. Also es macht irgendwie so von der Teamsituation her nicht so wirklich viel Sinn, ne? Gleichzeitig glaube ich schon auch, dass Brandon Ingram getradet wird. Also wer weiß.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Kings?
Wäre schon ein Upgrade. Ja.
Warriors?
Find ich bisher fast am besten. Ne? Ohne dass ich es wirklich gut finden würde. Aber
Rockets? Die sind glaube ich, auch nicht uninteressiert. Glaube ich.
Meinst du, das Problem, was ich eben genannt habe, wird dadurch eher verstärkt, aber gleichzeitig würden sie ja auch ein bisschen was abgeben.
Ja,
deswegen. Eben. Vielleicht, aber eigentlich denke ich, würde er halt viel Möglichkeiten von Leuten wegnehmen, die sie eigentlich brauchen könnten für ihre Entwicklung. Deswegen eigentlich nicht wirklich, ne?
Utah? Also unwahrscheinlich, weil.
Ja, was soll Utah machen? Was soll Utah mit Jimmy Butler?
Memphis?
Also nicht. Bin nicht überzeugt.
Spurs?
Bin auch nicht überzeugt.
Portland?
Bin überhaupt nicht überzeugt.
Bist überhaupt nicht überzeugt. Gut, Celtics können wir ausschließen. Knicks können wir ausschließen. Bucks unwahrscheinlich, weil keine Möglichkeit.
Knicks müssen wir nicht komplett ausschließen.
Müssen wir nicht komplett ausschließen. Ja, ich meine, da hatten wir schon drüber gesprochen, meinte ich damit.
Ja.
Cavs?
Wenn du ihn dafür Allen reinpackst, warum nicht?
Auf gar keinen Fall Mobley.
das würde ich wirklich auf keinen Fall machen.
Orlando? Nee.
Nee, nicht noch mehr Non-Shooter.
Pacers haben gerade erstmal groß gedealt. Unwahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Würde ich auch sagen.
Sixers hatten wir, Miami ist er. Bulls hatten wir, Atlanta?
Wahrscheinlich nicht. Don't know.
Brooklyn?
Klar, warum nicht?
Raptors?
Nee.
Charlotte?
Nee.
Wizards?
Nee.
Könnte sein, dass Jimmy Butler dann plötzlich die Lust verliert, Basketball zu spielen, wenn er in diesen Sphären landet. Und natürlich Pistons.
Nee. Also es ist wirklich, es ist nicht ganz viel, aber ich meine, das Ding ist, am Ende fehlt einem auch immer dann irgendeine Fantasie und ja. irgendjemand denkt dann, bei uns löst er alle Probleme und dann geht's doch ganz schnell, vielleicht. Richtig. Vielleicht auch nicht, wenn du Richtig. Verstehst, was ich meine.
Ich verstehe komplett, was du meinst.
Sehr gut.
Sehr interessantes Segment war das gerade.
Das sollten wir immer so machen. Sollten
wir, genau, ja.
Ich kann das ganze Folgen füllen.
Ja, ja. So. Boah, jetzt hatten wir eigentlich, wolltest du was sagen?
Nee.
Wir wollten noch kurz über die Kings sprechen, ne? Weil die ja angeblich sehr, also können wir aber ganz kurz machen, Monk ist ja schon verlängert, aber sie wollen anscheinend sehr aktiv sein. Sie wollen eventuell ihren Pick traden. Ich glaube, ja, nur die Kings haben den 13. Pick. So ist es.
Ja.
So was. Und den wollten sie ja eventuell schon für, oder was heißt eventuell, angeblich wollten sie ihn für Caruso abgeben. Finde ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich okay, dass Chicago eher Giddy genommen hat als den 13. Pick.
Ja, wenn du es jetzt nur damit vergleichst, dann finde ich es auch okay.
Es sei denn natürlich, du möchtest irgendwie halt dann Picks bündeln und nochmal was anderes holen, aber jetzt wenn du einfach so, ne? Aber genau, es ist so ein paar, Kai Kuzma wurde auch von The Athletic ins Spiel gebracht, weil sie ja schon mal kurz davor waren, ihn zu verpflichten, damals als er nach Washington gegangen ist. Ein Ding ist halt noch, dass das Team jetzt immer teurer wird. Also Sabonis bekommt jetzt kommendes Jahr schon an die 40 Millionen. Keegan Murray ist halt jetzt noch auf seinem Rookie-Deal. Das wird dann auch irgendwann mehr. Du hast dann noch die Situation von De'Aaron Fox, der sich entschieden hat, noch keine Extension zu unterschreiben, weil er erstmal gucken will, wie das Roster so aussieht, was jetzt so passiert. 2 Jahre noch ein Vertrag. Da könnte halt noch eine All-NBA-Nominierung kommen, dann bekäme er mehr Geld. Also das sind alles irgendwie so Faktoren, aber was man so hört, sollen die Kings relativ aktiv sein. Auch noch loses some level of interest, schreiben sie in Zach LaVine.
Ne? Wuhu.
Some level. Problem soll sein, 3 Jahre 187, da übertreibt selbst ich, 137,8 Millionen. Da sollen sie sich nicht ganz sicher sein. Und sie bräuchten wohl ein Incentive, damit sie den Vertrag aufnehmen.
Patrick Williams?
Oh, komm schon.
Hey, wobei den
holt er, okay, sie einfach so.
Den kann
Chicago gerade gar nicht traden. Den kann Vertrag, richtig. Richtig. Ja, Kings. Guckst du intensiv auf die Kings oder wie bist du so?
Ich würde sagen, ich gucke auf die genauso intensiv wie auf alle anderen. Mhm. Und warte einfach ab, was passiert, weil irgendwie dieses, sie würden gerne den Pick traden. Das sind so Sachen, die gehen bei mir wirklich mittlerweile an zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus.
Zum einen Auge rein und zum anderen raus, wenn du es liest.
Ja, genau. Das ist eine ganz komplizierte Vorstellung, aber da müssen wir jetzt durch. Nee, also da gibt's schon ein paar interessante Charaktere, ein paar interessante Personalien und irgendwie das Team ist ja, es ist schon ganz gut, aber es ist offensichtlich nicht gut genug. Es gibt auch ein paar Sachen, die sie auf jeden Fall verbessern müssen, aber ob sie das hinbekommen, und ob es letztendlich dann die ganz große Rolle spielt, weil du halt trotzdem die sehr teure Achse Fox Sabonis hast. Und du hast es angesprochen, Sabonis, dessen Extension kickt jetzt erst rein. Und die ob kickt dich richtig. Das nicht irgendwie defensiv immer ein Stück weit limitieren wird, ist halt die Frage. Weil also da bringt halt Sabonis als einer deiner besten Spieler schon einfach ein paar Limitationen mit. Aber mal gucken, was sie draus machen. Also eine gewisse Flexibilität ist ja schon noch da. Und also, dass das mit Monk schon mal geklappt hat, ist ja schon mal sehr, sehr positiv für sie zu bewerten. Ja. Aber mal schauen, wie die Offseason sonst noch läuft. Also auch das mit Fox stand ja auch in dem Artikel so ein bisschen beiläufig drin. Oder das ist ja auch so ein bisschen beiläufig gesagt. Aber das ist natürlich ein Thema, ne? Das uns beschäftigen könnte über die nächsten Jahre. Weil wir wissen, wie das ganze Spiel funktioniert. Leute, die jetzt in kleinen Märkten spielen und jetzt gerade noch nicht unmittelbar gerade auf dem Weg sind, Meister zu werden, da wird früher oder später darüber geredet, wollen die da vielleicht bald weg?
So ist es. Und ich meine, es kann natürlich,
solange er keinen Vertrag unterschreibt.
So ist es. Und es kann natürlich jederzeit sein, dass er sagt, also er würde halt einfach gerne Chicago wiederbeleben und halt dann unbedingt zu den Bulls gestellt werden. Und dann ist halt Zach LaVine natürlich dann, weißt du, dann kannst du da vielleicht was, machen.
Also du glaubst, dass Zach LaVine auch in 4 Jahren noch bei den Bulls ist und dass man ihn immer noch dann in Trade-Gerüchten haben wird?
Nee, ich glaube, dass das jetzt diesen Sommer relativ schnell gehen wird.
Ach so, okay.
Weil das war nur quasi nur der Stein, der die Lawine ins Rollen gebracht hat, dieser leichte Lawine. Die Sack-Lawine.
Und okay. Ja. Ist schon spät jetzt auch, ne?
Es ist auch echt sehr spät, ja. Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir sollten.
Ich habe noch Joghurt im Kofferraum.
Ja, das ist genau richtig. Und wir sollten jetzt Richtung Draft schauen. Wir werden uns offiziell erst nächste Woche wieder melden, ne? Ole macht ein kleines bisschen Pause. Sollten ganz große Dinge passieren. Ne? Schaut vielleicht mal bei Patreon vorbei, patreon.com/copycapodcast. Copy mit! Da werde ich dann nämlich ganz kurz und knackig, wie immer, meinen Senf dazugeben und dann, um es dann mit Ole intensiv auf dem großen Kanal zu besprechen, nächste Woche, denn Patreon ist für unsere Supporter, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal, sollte irgendwas Großes passieren beim Draft. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Freut uns sehr. Solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube, geht alles. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt den Draft. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.